Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wer braucht nicht manchmal eine Person, die in einem Streit vermittelt? Also eine Person, die dafür sorgt, dass die beiden Streithähne dann doch mal runterkommen, dass man sich vielleicht sogar gegenseitig mal zuhört und bestenfalls dann auch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Unser Gast heute ist so eine Person. Sozan Azad ist Mediatorin und Gründerin einer Agentur mit dem wunderbaren Namen Streit entknoten. Herzlich willkommen, Frau Azad.
Guten Morgen, danke schön.
Wenn zwei so richtig in so einem Streit verhakt und verwickelt sind, dann versuchen sie also zu entknoten, entnehme ich dem Namen. Müssen sie dazu eigentlich neutral sein oder dürfen sie einer der beiden Personen Recht geben?
Die Neutralität ist die Grundlage unserer Arbeit und wir haben einen anderen Begriff dafür, wir nennen das allparteilich, das heißt, ich bin sowohl für eine als für die andere da.
Ja, das ist was anderes als neutral sein, ne?
Das stimmt. Neutral ist vielleicht im Alltag, im Alltag die Sprache, damit können die viel Menschen viel anfangen. Ich habe eine neutrale Rolle, was unsere Grundlage, Haltung und Profession ist. Wir sind allparteilich, schauen wir, dass alle Beteiligten an dem Konflikt oder Prozess von uns auf alle Ebenen die Sicherheit bekommen, dass sie da autonom und freiwillig ihre Konflikte bearbeiten.
Ja, denn das ist ja Grundvoraussetzung, dass überhaupt so ein Gespräch zustande kommt. Was ich mich frage, wie weit geht diese Neutralität bei Ihnen eigentlich? Geht die bis ins Äußere? Also so, dass Sie sich quasi, naja, ich sage jetzt mal nicht unsichtbar, aber wie neutral ziehen Sie sich beispielsweise an? Also damit kann man ja einen Ausdruck, was ausdrücken. Müssen Sie darauf achten?
Ich achte tatsächlich darauf. Ja? Ich versuche das hat weniger mit meiner Neutralität zu tun, sondern ich respektiere die Kultur von anderen. In welchem Kontext ich unterwegs bin, entsprechend zeige ich auch äußerlich eine Vorbereitung für deren Kultur. Mhm. Tatsächlich die Neutralität ist in meiner professionellen Rolle, ist aber eine Kunst oder die Allparteilichkeit, dass in der Haltung, in der Denkweise das Raum. Es gibt Momente, wo ich mal kurz Pause mache und meine Neutralität in Erinnerung rufe.
Also wir merken schon, so ganz einfach ist das nicht mit der Neutralität ständig. Sozan Azad, wie muss jemand gestrickt sein, frage ich mich, der Streit oder die Streit schlichtet. Frau Azad, was ist Ihre wichtigste Eigenschaft? Was benötigen Sie in einem Konflikt? Geduld? Empathie? Was ist da so?
Geduld, Empathie, wichtig. Gleichzeitig auch brauchen wir ganz viel Mut.
Mut?
Mut.
Warum?
Und Mut. Konflikte haben einen Ruf in unserer Gesellschaft, die machen Angst. Mhm. Konflikte machen Angst, Konflikte verunsichern. Und wir sind auch nicht alle gut trainiert, Konflikte so ernst zu nehmen, dass wir ins Gespräch gehen. Und daher braucht man auch als Mediatoren eine gewisse Art von Mut und
die Dinge anzusprechen, die eigentlich unter der Oberfläche gehalten werden.
Ja. Und Sicherheit, dass auch über Dialog Menschen ihre Konflikte lösen können, diese Sicherheit auch ausstrahlen.
Das stimmt, das müssen Sie natürlich. Mhm. Sie müssen ausstrahlen, ihr kriegt das schon hin.
Mhm. Und darüber hinaus, dass ich sage, Sie sind hier gut aufgehoben. Ich sehe schon da viele Ressourcen. Ich sehe da schon viel Potenzial. Ja. Also Menschen auch Mut machen und damit auch in dieser professionellen Rolle die Sicherheit ausstrahlen.
Ich hatte ja eben gesagt, dass Sie so interkulturelle Konflikte, dass das ein Herzensanliegen ist. Für Streit und Missverständnisse zwischen den Kulturen bringen Sie, denke ich mal, ein besonderes Gespür mit, weil Sie wissen, wie es sich anfühlt, in einer anderen Kultur sich zu bewegen, als die man vielleicht bis zu einem bestimmten Alter gewöhnt war. Sie waren, lernen wir Sie vielleicht auch mal kennen, dachte ich mir nämlich am Anfang. Sie waren 16, 17 Jahre alt, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da erfülle ich auch möglicherweise ein paar Klischeen, die man in Deutschland kennt.
Schön, Klischee, wunderbar.
Ich habe sehr lange mich dafür eingesetzt. Ich benutze das Wort kämpfen nicht so gerne, dass meine Ehe, die von meiner Familie arrangiert wurde, nicht als Zwangsehe verstanden wird. Da unterscheiden wir ganz groß in unserer Kultur, ob es eine Zwangsehe ist oder eine arrangierte Ehe.
Also sind wegen einer arrangierten Ehe nach Deutschland gekommen.
Genau, das heißt, mein Ex-Mann war hier in Deutschland und meine Familie und seine Familie haben das, ich sag das, gut vorbereitet, dass ich dann nach Deutschland kam. Das ist so die möglicherweise ein Klischee für eine Frau mit Migrationshintergrund.
Und vor allem also das erste Missverständnis, was zwischen uns beiden jetzt beispielsweise, ich könnte gleich mit Mitleid reagieren. Also, oh, eine Zwangsverheiratete, nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Und dann hat man ja schon das erste, was so die erste Unstimmigkeit, ne?
Ja, für mich war damals die erste, ich war traurig. Es hat mich so ein bisschen traurig gemacht, wo ich gesagt habe, nein, nicht Mitleid haben, fragt mich.
Ja,
fragt mich. Oder das, und daher auch, ich habe, sobald ich wusste, dass das Thema, wenn ich sage, ich bin durch eine arrangierte Ehe nach Deutschland gekommen, für meine Mitmenschen, also eine Art Irritation und auch sogar Wut, die waren wütend. Ich habe mich sehr schnell von der Wahrheit distanziert.
Wollte ich sagen, Sie haben es irgendwann vielleicht gar nicht mehr gesagt, oder?
Jahrelang habe ich das für mich eine andere Identität gesucht und gefunden, damit ich, ich sage einfach mal, auch in eine bestimmte Szene in Berlin Freunde habe.
Ja, da macht sich ja schon ein ganzes Gebilde auf, so im Hintergrund, wenn man sich diese Geschichte anhört. Sie sagen, arrangierte Ehe, gut vorbereitet von den Familien. Hätten Sie denn Nein sagen können?
Im Nachhinein, ich weiß, ich war 16. Natürlich weiß man nicht, wie wäre es dann. Es hat was mit Vertrauen zu tun, es hat auch mit Gewohnheiten zu tun. Das ist in meiner Familie nicht zum ersten Mal passiert. Ich habe sehr reflektierte, sehr kluge Mutter. Und ich wusste, ich habe Vertrauen zu ihr gehabt, dass sie alles tut, damit ich glücklich werde. Und das ist auch in jeder Partnerschaft keine Garantie, auch wenn wir selber das aussuchen.
Das ist wohl wahr. Der Hintergrund war der, dass Ihre Mutter wollte, dass Sie nicht in Afghanistan bleiben? Oder, also war das extra ein Mann, der in Deutschland lebte?
Genau, das war sehr bewusst, dass jemand im Ausland ist, damit ich auch als Mädchen aus Afghanistan rauskomme. Es war unter anderem der einzige Weg.
Sie sind 1967 geboren und aufgewachsen in der Nähe von Mazar-i-Sharif. Was würden Sie sagen, was prägt Ihre Kindheit, Ihre Jugend?
Meine Kindheit und Jugend ist natürlich sehr geprägt, in Afghanistan in verschiedenen Orten zu sein. Also meine Mutter ist aus Kabul, mein Vater ist aus Herat, und wir sind in Mazar-i-Sharif aufgewachsen. Und es war eine Stadt, ich würde von heutigen Zeit sagen, Vielfalt. Mhm. Wir hatten verschiedene Kulturen da, in der Schule waren verschiedene Sprachen. Wir haben zwar eine Sprache da gesprochen in der Schule. Es war immer ein Umfeld und mich hat es sehr geprägt, auch die soziale Ungerechtigkeit, die Schere zwischen Armut und Reichtum. Mhm. Und mich hat es auch sehr geprägt, Vermittlungsgespräche beobachten, die mein Vater geführt hat.
Ach, sowas, was Sie jetzt machen? Tatsächlich hat Ihr Vater?
Ja, tatsächlich.
In was für einer Funktion?
Es waren Nachbarschaftskonflikte bis zu schwierige, hocheskalierte Konflikte, was man heute so sagt, Racheaktionen, wo Familien, Nachbarn dazu eingeladen wurden, doch sich so versöhnen und verzeihen. Und das Prinzip versöhnen, verzeihen, vergessen kann man nicht. Aber Menschen dahin zu bringen, dass eine, sage ich mal, ganz hart ausgedrückt, eine Täterfamilie, so eine Opferfamilie, so eine Täterfamilie geht und sagt, wir haben eure Entschuldigung angenommen und ab jetzt ist in der Stadt oder in Ort, in Dorf Frieden. Und das hat mich sehr geprägt. Einerseits diese Abhängigkeit voneinander. Wir müssen zusammen funktionieren. Mhm. Und andererseits keine Möglichkeit für Justiz und Polizei zu haben, Dinge auch untereinander zu klären. Das hat mich auch fasziniert.
Mit 16, 17 ist unser Gast Susanne Azad nach Deutschland gekommen. Wir haben ja eben schon gehört, was die Entscheidung dahinter war. Was fiel Ihnen denn erst? Sie haben ja so ein bisschen erzählt, aus welchem Hintergrund Sie kamen und wie es in Ihrer Kindheit, Jugend war. Was fiel Ihnen in Deutschland als erstes auf? Oder ja, was fiel Ihnen als erstes auf, als Sie kamen, als so junge Frau?
Also sehr geprägt war schon die Fahrt von Frankfurt, damals Frankfurt am Main, nach Berlin Bahnhof Zoo, dass ich mehrere Stunden in Kabinen mit anderen Menschen saß und insbesondere saß mir gegenüber eine junge Frau, also für mich damals sehr junge Frau, und Menschen reden nicht miteinander. Das habe ich gesagt, oh mein Gott. Mhm. Und ich habe ich habe nicht Deutsch gesprochen, aber ich konnte Englisch. Und die ganze Zeit habe ich versucht, Blickkontakt aufzunehmen,
das Lächeln. Nichts.
Und bitte fragt mich, rede mit mir. Mhm. Und diese, ich sage einfach mal, diese Distanz in der Kontakt und Kommunikation, das ist mir aufgefallen.
Und zieht sich durch bis heute wahrscheinlich, oder?
Das zieht sich durch tatsächlich. Das ist, und bis ich verstanden habe, das ist in Deutschland eher respektlos oder Grenzüberschreitung ist, wenn man fremde Menschen einfach auf der Straße, am Bahnhof, am Bushaltestelle mit denen in einem privaten Gespräch geht. Das ist nicht üblich und auch nicht gerne gesehen.
Da sind wir wieder mittendrin in diesem, die Kulturen, was so zu Missverständnissen oder Irritationen führen kann, ne, was man da so lernen muss offenbar. Also was aus Ihren Worten spricht, finde ich, ist, dass Sie mit einer ganzen Portion Selbstbewusstsein hier angekommen sind, auch als so junge Frau. Und ich könnte mir vorstellen, auch so ein Wunsch nach Selbstbestimmung, oder? Wie hat Ihr Ehemann reagiert? Den kannten Sie ja gar nicht vorher, oder?
Nein, nicht richtig. Das ist natürlich für zwei junge Menschen, die sich nicht gesehen haben und gleichzeitig auch so eine Art versuchen, nicht was falsch zu machen und auch sich und ihre Familie nicht enttäuschen. Das ist nicht einfach, diese so eine arrangierte Ehe ist nicht so, ich hole ein Ticket und dann treffen wir uns. Es hat ein viel Vorbereitung und ist natürlich die Spannung, die Anspannung sehr groß. Und wir sind natürlich durch eine harte Schule gemeinsam gegangen in einem fremden Land. Zwei junge Menschen, zumindest für mich, keine finanzielle Sicherheit hier, dass wir damit auch natürlich auch unsere Konflikte hatten. Und aber manche Dinge konnten wir gut klären, manche Dinge weniger, dass wir eine normale Paar oder Ehe, die am Anfang mit von Verliebtheit bis so Krisen durchlaufen.
Ja. Vor allem diese Abhängigkeit, von der Sie gesprochen haben, oder eben, dass Sie keine finanzielle Unabhängigkeit, die mussten Sie sich dann ja erarbeiten. Das haben Sie ja auch getan. Ich glaube, Sie haben als erstes Friseurin gelernt. Sie hatten aber in Afghanistan einen ganz anderen Schulabschluss. Sie hatten wahrscheinlich andere Träume.
Ja, also ich war auf einem Gymnasium in Afghanistan und als ich hier nach Deutschland kam, ist leider zu diesem Zeitpunkt, und manche sind immer noch so, dass die Grundlage ist nicht gut für uns. Ich bin klassisch, für damals hat gesagt, alle Mädchen oder Jugendliche mit Migrationshintergrund gehen erstmal zur Hauptschule, dann gehen sie zur Realschule, wenn die überhaupt das schaffen. Und dann automatisch werden Berufe empfohlen. Also ich meine Achtung, Respekt gegen viele Berufe, wie auch Friseuren. Und das war so klischeehaft, jetzt lernst du erstmal Friseuren, machst du die Ausbildung. Und ich habe aber während der Lehre, während der Ausbildung mein Abitur nachgemacht, abends bin zur Schule gegangen und so konnte ich gleich nach der Ausbildung anfangen zu studieren.
Da merkt man mal die Power, die bei Ihnen dahinter steckt. Also war das so mit Ihrem Mann dann auch, der hat Sie unterstützt? Oder wer hat Sie unterstützt auf so einem Weg, der ja so viel Kraft braucht?
Es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, was für eine Energie und Kraft Menschen in Fremde oder wenn sie junge Menschen, die ihre Heimat verlassen, was für Resilienz da ist. Wenn sie auch jetzt heute zur Zeit, wenn ich unbegleitete afghanische Jugendliche besuche, betreue, mit denen reden, Wahnsinn, was sie unglaublich mit 17, 18, 16 für Mut, für Geduld und Resilienz haben. Mhm. Wenn es gut genutzt wird, wenn es als eine Ressource gesehen wird, ist der Anfang gut gestaltet. Und das ist, glaube ich, auch was Psychologisches, dass man sagt, in Fremde darf ich jetzt nicht versagen. Ich bin alleine, ich muss stark sein, es ist niemand hier. Mhm. Und ich glaube, das ist, gibt ganz viel Kraft, die natürlich irgendwann auch
Na, die Kraft muss mal wieder aufgetankt werden, ne? Ja, nehme ich mal an. Ja, ja.
Ist
ja,
irgendwann
ja
auch erschöpft.
Ja, ja.
Und es soll auch gesehen und wertgeschätzt werden,
ja,
für junge Menschen.
Das, was sie geschaffen haben, und dann immer aber auch, dass vielleicht mal eine Ruhepause eingelegt werden muss, ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Und auch, dass man sagt, ich habe alles gegeben, um hier anzukommen.
Mhm.
Und da wird, ist es so eine auch Erwartung, innere Erwartung von Mitmenschen, geh mit mir da in, auf Augenhöhe. Das ist mein Weg, du hast einen anderen Weg. Lass uns mal auf Augenhöhe sein, beteilige mich in der Gesellschaft. Da entsteht natürlich ein Anspruch und das ist der erste Konflikt, den wir...
Ja, ja, ja. Guter Appell, den Sie hier an uns alle irgendwie absetzen. Sie haben sich dann, wir haben es ja mitgekriegt, also so die Mediation, die Streitschlichtung, die Vermittlungsrolle, das war so etwas, was Sie sowieso, also was Sie von zu Hause ja quasi so ein bisschen mitbekommen haben. Sie haben dann Sozialpädagogik studiert. Und irgendwann kam die Entscheidung, in die Mediation zu gehen, also in diese Konfliktberatung zu gehen. Jetzt nochmal nach Mut gefragt. Sie haben sich dann selbstständig gemacht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, sich selbstständig zu machen mit Streitentknoten. Wer hat Ihnen da den Mut gegeben?
Natürlich viele Prägungen sind aus der Familie. Ich komme aus einer Unternehmenfamilie, da ist Selbstständigkeit vertraut. Ich habe in Deutschland, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war für mich zu schauen, wenn es nicht funktioniert, ich bin bereit, wieder auch was anderes zu machen. Also so diese Flexibilität im Leben zu haben. Ich wollte aber auch da so sagen, wir Frauen mit Migrationshintergrund, wir können auch hier in Deutschland Unternehmerin sein und auch Arbeitsplätze für andere Menschen schaffen. Das ist, war auch wahrscheinlich auch so eine politische, so eine auch nochmal sich sichtbar machen.
Ja, ich zeige es euch. Streit entknoten. So heißt die Agentur, die unser Gast Susanne Assad gegründet hat und auch leitet. Frau Assad, wer ruft Sie um Hilfe? Um was geht es, wenn Sie gerufen werden?
Sowohl im privaten Bereich als auch im Arbeitswelt. Das kann ein Geschäftsführer sein, der sagt, ich komme mit dem Betriebsratsvorsitzenden nicht zurecht. Klassiker. Es können zwei Abteilungen sein, es können zwei Mitarbeiterinnen sein, es können von Behörden sein. Und vermehrt jetzt, durch, vermute ich mal auch durch Pandemie, in privaten und familiären Kontext.
Wenn Sie gerufen werden, dann ist ja eigentlich schon der erste Schritt gemacht, oder? Die Unstimmigkeiten eben untereinander zugeben und nicht unter den Teppich kehren, oder?
Mhm. Ja, da ist viel Zeit und Mut manchmal auch, dass Menschen einfach diesen Weg zu gehen und sich anderen professionellen Personen anzuvertrauen.
Das ist schon ein weiter Weg, oder?
Das ist ein weiter Weg, das schafft nicht jeder.
Mhm.
Und daher entsprechend behandeln wir die, dass wir sagen, toll, danke, dass Sie mich anrufen. Mhm. Das ist schon ein großer Schritt.
Ich wollte nämlich fragen, Sie sind nicht nur selber Mediatorin, sondern Sie sind auch Ausbilderin beim Bundesverband Mediation e.V. Womit fängt eine Mediation an?
In der Regel, indem wir mit dem entweder Betroffenen von Konflikten, wenn zwei miteinander einen Konflikt haben, Vorgespräche führen, telefonieren und versuchen, Vertrauen aufzubauen, denen zu erklären, was denen erwartet und auch natürlich motivieren, den Prozess zu gehen.
Mhm.
Manchmal ist es auch so, dass wir erstmal mit dem Auftraggeber, das Unternehmen, den Leitungsführungsebene uns anrufen und erstmal mit uns eine Auftragsklärung durchführen, damit wir den Rahmen klären.
Das heißt aber nicht, dass Sie dann automatisch seine Partei ergreifen. Also wenn jetzt der Vorstandsvorsitzende mit dem Betriebsrat nicht klarkommt und der Vorstandsvorsitzende ruft sie und sagt, dann sind sie nicht, also wie Sie am Anfang ja gesagt haben, Neutralität ist ja das Oberste bei Ihnen.
Ja, gleichzeitig auch Loyalität gegenüber Auftraggeber.
Oh, das ist ja ein interessanter Konflikt, oder?
Das heißt, wenn ich mit dem Auftraggeber, mit den Führungskräften, die uns beauftragen, gut und auch in meiner Rolle auch denen gegenüber mit meinen mediativen Kompetenzen umgehen, heißt nicht, dass ich damit auch gegen den Mitarbeiter reagiere, die in den Konflikten sitzen, sondern auch das begrüße, dass Führungskräfte, Unternehmen für ihre Konfliktsituationen dieses Format aussuchen. Das muss auch gesehen und anerkannt werden.
Und da hat man dann schon eine Ebene, ne?
Ja.
Sie haben uns ja so ein bisschen die Irritationen geschildert, die Sie bis heute eigentlich hier in Deutschland auch spüren. Also was wird einem entgegengebracht, wenn man vielleicht nicht ganz so biodeutsch aussieht oder wenn man einen Akzent spricht oder überhaupt oder einen anderen Namen hat eben einfach. Die Schwierigkeiten, die Sie gehabt haben oder die Sie aus eigener Anschauung kennen, die sich beim Ankommen in Deutschland ergeben. Jetzt kann man ja nicht alle über einen Kamm scheren. Also für Männer und Frauen, für Lateinamerikaner, für Asiaten. Das ist ja alles ganz unterschiedlich, also auch das Ankommen. Gilt denn irgendetwas, wo Sie sagen, das gilt für alle? Da ist ein Konflikt immer irgendwie vorprogrammiert?
Ich glaube, dass Menschen in Arbeitswelt, mit Menschen mit Migrationshintergrund, egal welche Kultur die kommen, noch nicht in Arbeitswelt, ja, ganz auf der normalen Ebene, dass wir alle hier zusammen sind. Das kann ich sagen, gilt für viele und für alle. Und auch im privaten Bereich, wenn wir davon reden, dass wir über 26% Menschen mit Migrationshintergrund haben und bei Kindern und Jugendlichen über 40%. Wenn wir das vergleichen, wenn ich meine Freunde frage, wie viele von euch haben ein Drittel Freunde und Angehörigen, die nicht Migranten sind. Ich glaube, das ist ein Thema in Gesamtdeutschland, dass wir uns noch nicht so miteinander leben und arbeiten, dass das in der Gesellschaft, in Privat- und Arbeitswelt das widerspiegelt. Ist natürlich, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass im Alltag tatsächlich ein Unterschied ist, ob ich eine Frau mit Migrationshintergrund, eine weiße Migrantin bin oder eine Frau aus Afghanistan. Und dann bin ich eine Frau aus Afghanistan in meiner Situation oder eine Frau aus Afghanistan mit Kopftuch, alleine hier, noch nicht.
Als Flüchtling.
Als geflüchtete Frau, wie auch immer. Ich glaube, das lässt man uns täglich spüren und das kann manchmal auch schmerzhaft sein.
Das kann schmerzhaft sein, also da kommen Emotionen ins Spiel. Bei so einem Mediationsprozess, also wo die Leute aufeinander zuzugehen versuchen, wie emotional darf es denn da eigentlich bei sein? Ja.
In einer Mediation, wo die in einem geschützten Rahmen mit unserer Unterstützung sitzen, darf sein. Und im interkulturellen Kontext lade ich auch Menschen ein, durch Methoden, die wir haben, durch das Vertrauen, das wir ausstrahlen, darüber auch zu reden, weil das, glaube ich, ist wichtig, was wir in der Öffentlichkeit, bei der Arbeit uns nicht erlauben zu sagen, was macht das mit mir aus?
Das heißt, da arbeiten Sie dann immer mit einer Partei erstmal alleine, dass die wirklich ehrlich, oder sitzen die da beide dann?
Mittlerweile bin ich meine Arbeit so sicher, dass ich mit denen zusammenarbeite und gegenseitig auch einlade, voneinander zu hören, wie es den anderen geht. Und bis jetzt aus meiner Erfahrung ist auch da die Brücken, die gebaut werden und auch, dass ein Verständnis entsteht und möglicherweise auch eine gemeinsame neue Lösung.
Sie beraten ja zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, auch die sächsische Polizei.
Da habe ich das Glück, dass ich seit Jahren die Schulungen bei denen durchführe zum Thema interkulturelle Konfliktmanagement.
Die dürfen jetzt wahrscheinlich nicht von direkt, also das Genaue, aber was machen Sie da beispielsweise? Womit
das
fangen
sind
Sie da an?
Beamten, Beamtinnen, die die Möglichkeit haben und der Auftraggeber das Vertrauen in mir hat, dass wir da zusammen im Raum sitzen und in einem auch da geschützten Rahmen miteinander sprechen, wie könnte man in deren Rolle als Beamten in Begegnungen weiterhin professionell zu reagieren und ein paar Handwerkzeug, was ich denen in der Hand gebe, wie sie in manchen Situationen dafür sorgen, dass sie in ihrer Rolle bleiben und beziehungsweise für die Menschen mit Migrationshintergrund die Sicherheit geben, das sind Beamten, die sind für uns alle da und die schützen uns.
Eine wichtige Aufgabe, die unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, die Susanne Azad, erfüllt. Sie hat seit 32 Jahren ungefähr den deutschen Pass. Frau Azad, haben Sie sich verändert? Wie deutsch, wie afghanisch sind Sie?
Es wechselt 100% Deutsch, versuche ich, und 100% Afghanen. Wobei natürlich die 100% Deutsch das Gelernte und 100% Afghanen das Gefühlte.
Also die Frage so nach, wo ist meine Heimat, spielt die eine Rolle für Sie?
Absolut.
Ja,
und absolut.
Wo ist die?
Meine Heimat ist schon Afghanistan. Mhm. Ich bin aber eine zuverlässige, loyale Berlinerin.
Berlinerin, ah, wunderbar. Also da den Unterschied auch, also das heißt, wo das Zuhause ist.
Das ist mein Zuhause und ich habe eine große Identität zu Berlin. Mein Herz schlägt insbesondere in den letzten Monaten sehr stark für meine Heimat.
Das wollte ich nämlich fragen, wie stark ist der Kontakt, wie viel Raum nimmt Afghanistan ein, vor allem jetzt in den letzten Monaten, wo man so diese schrecklichen Krisen miterleben muss, diese Kämpfe.
Ja, also die ersten Tage und Wochen, ich glaube, ich war 24 Stunden emotional beschäftigt und auch, was ich tun konnte, zu unterstützen. Und mit meiner Familie haben wir so Soforthilfe organisiert. Es ist natürlich, hat uns sehr bewegt.
Ihre Familie, muss man sagen, Ihre Mutter und Ihre Schwestern sind inzwischen auch oder auch schon seit den 90er Jahren in Deutschland.
Genau, also die wohnen in Hamburg. Und wenn ich von Familie rede, das ist, heißt auch meine Tanten und Onkel und Cousinen. Das ist meine Familie.
Eine große Familie.
Eine große Familie, genau. Und dadurch, dass wir auch Angehörigen haben in Afghanistan, waren wir natürlich sehr betroffen. Und auch wir haben aber auch aktiv was gemacht. Das war gut.
Was haben Sie machen können?
Wir haben sofort Unterstützung organisiert, Spenden gesammelt und gleichzeitig auch im Kontakt gegangen mit Menschen, die da vor Ort sind, denen Mut gemacht, denen Hoffnung gegeben und Signal gegeben, wir sind für euch da. Mhm. Und das ist, was manchmal auch unterschätzt wird. Natürlich reicht nicht, wenn sie das Geld nicht haben für Essen und Trinken. Und dass viele Afghanen, die in Deutschland leben, haben privat das Ganze organisiert und auch ihre Familie und Angehörige oder Menschen, die sie da kennen, versucht die erste Hilfe. Aber es ist nicht einfach, wie man natürlich sieht.
Sie haben auch, also auf Ihrer Webseite haben Sie einen Spendenaufruf für genau so etwas. Was unterstützen Sie oder wen unterstützen Sie?
Bevor überhaupt die Situation jetzt in Afghanistan jetzt
so eskaliert ist,
davor hatten wir auch Kontakt. Wir haben Familien, wo Frauen, alleinerziehende Frauen da waren oder Mädchen, die zur Schule gegangen sind, versucht, denen Bildungsweg zu unterstützen, Frauen so viel finanzielle Unterstützung geben, dass sie auch geschützt sind und ihre Würde bewahrt bleibt. Und das haben wir fortgeführt, ist leider mit der Bildung nicht mehr möglich, dass wir die Mädchen unterstützen, dass sie den Bildungsweg gehen, aber zumindest sie haben erstmal was zum Essen und Trinken und das ist in so einer Situation.
Sie arbeiten mit irgendeiner Organisation vor Ort zusammen, oder?
Das unterstützen wir privat,
also,
weil die Organisationen vor Ort, wie Sie auch gesehen haben, die sind ja größter Teil haben sie Afghanistan verlassen müssen aus ihrer eigenen Sicherheit.
Also müssen Sie es jetzt ganz über private Kanäle
machen.
Ja,
das ist auf diesem Weg, ja.
Wo Sie gerade gesagt haben, also Sie haben da den Kontakt gehalten und versucht Mut zu machen. Wenn wir jetzt nochmal den großen Sprung wieder in ihren Alltag, der ja wahrscheinlich darunter auch Arbeitsalltag, der darunter sehr gelitten hat in den letzten Monaten, wenn wir da jetzt wieder reinspringen, aber eben auch Konflikte sind ja, oder so gefragt, sind Konflikte eigentlich immer zu lösen? Oder gibt es auch manchmal unlösbare Konflikte, wo Sie als Mediatorin, ja, was macht man dann?
Als Mediatorin haben wir ein Verständnis dafür, dass Konflikte entweder lösbar sind oder es gibt Situationen, wo man sagt, ich verstehe das jetzt. Und Lösungen sind auch eine Definitionssache. Ja, also wenn zwei Menschen eine Klarheit finden, ein Verständnis voneinander, dass sie sagen, wir sind so unterschiedlich und unsere Interessen gehen so auseinander, dass wir eine Art Distanz oder Trennung ist für uns gut und das in eine anständige, friedliche Art läuft, dann ist es auch eine Lösung. Das ist natürlich auch kulturell bedingt. In meiner Heimat, wir Afghanen befürworten auch mehr Versöhnungen, dass wir sagen, das, was passiert ist, lass uns das vergessen und uns versöhnen, damit das Leben weitergeht. Und das ist aber Konflikt und Lösungsverständnis ist, jede Kultur hat eine ganz andere Definition dafür.
Aber sehen Sie, da hätte man jetzt, also häufig in der Mehrheitsgesellschaft, da hat man ja das Gefühl, also Rache ist eigentlich das Prägende in einer Kultur, wie beispielsweise in Afghanistan. Da würde man gar nicht denken, also Versöhnung, sondern eher hätte man das Vorurteil, Rache spielt eine größere Rolle.
Leider, es ist auch viele Informationen, auch das gibt es natürlich. Bei uns gibt es auch das Thema Rache, was nicht schön ist. Wir haben wunderbare Ansätze in unseren Kulturen, die jetzt natürlich durch politische Situation auch verloren gegangen ist. Davon haben wir können vieles hier auch den anderen beibringen. Wir haben was zu bieten.
Nehmen wir es an? Wir jetzt als Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, wird es zusehends angenommen?
Ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben und setze mich auch dafür ein, dass es mehr angenommen wird.
Ich glaube, ich habe hier einen Gast sehr vermittelnd und sehr vorsichtig in der Aussage, Susanne Assad. Wenn Sie als Streitschlichterin und Mediatorin auf die derzeitige Situation unserer Gesellschaft blicken, die ist ja doch von vielen Konflikten also getragen. Die Corona-Situation, für und wieder beispielsweise Maske tragen, impfen, haben wir viele Konflikte, viele gesellschaftliche Konflikte, die Regierungsneubildung. Wenn Sie sich das so anschauen, wo würden Sie da ansetzen in diesem Wirrwarr?
Gott sei Dank, die drei Parteien, die unsere zukünftige Regierung bilden oder schon gebildet haben, haben den Weg gegangen, miteinander ins Gespräch zu gehen und dialogisch sich einigen und wie wir auch mitbekommen, dass jeder auch seine Position verlassen hat. Das ist schon erstmal ein guter Weg. Und das kann auch ein Vorbild sein für die Gesellschaft, dass es nicht um eigene Position macht, sondern wie können wir gemeinsame Interessen definieren und in welchem Auftrag und Rolle sind wir unterwegs. Und die schwierige Situationen, was jetzt durch Pandemie entstanden ist, die Konflikte erwarten uns leider in den nächsten 2-3 Jahren. Zurzeit sind wir in einer Art gute oder weniger gute Kompromisse einzugehen. Menschen zeigen teilweise Geduld und Toleranz. Ich glaube, dass auch hier in der Zeit das Thema Ungerechtigkeit sehr deutlich geworden ist. Das Thema, welche Zielgruppen vernachlässigt wurden. Und darunter sind natürlich auch Menschen mit, gerade Menschen, geflüchtete Menschen. Was ist mit denen in der Zeit passiert? Was für einen Schutz haben sie bekommen? Die Konflikte kommen auf uns zu.
Und da sagen Sie als Mediatorin wahrscheinlich genau hingucken. Und Sie haben hier immer wieder, auch während der Musik immer wieder, also das eine betonen Sie, Fragen. Also den anderen fragen und zuhören.
Ja. Auf jeden Fall die Aufmerksamkeit zeigen und sagen, ihr seid Teil der Gesellschaft und die Gespräche und die Unterstützung und das Miteinander, darf nicht noch 2-3 Jahre warten. Wir sollen nicht Dinge skalieren lassen.
Also ein dringender Appell von unserem Studiogast, Susan Azad. Dankeschön, Frau Azad. Dankeschön für einen Einblick ins Streitentknoten hier heute Morgen.
Danke Ihnen für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.